Hallo und herzlich willkommen zu einer Sendung aus der Reihe Stadt im Aufbruch. Neue Konzepte für nachhaltiges Leben, Arbeiten und Wirtschaften in München. Bis 2050 sollen ca. 70% der weltweiten Bevölkerung in Städten leben. Schon heute liegt der Anteil bei ca. 55%. Das heißt, alle Zukunftsfragen der Menschheit werden in den Städten beantwortet werden müssen. Und Städte haben das Potenzial, Pioniere des Wandels zu sein. Die hohe Dichte an sozialer Vielfalt, kurze Wege, Kreativität und Innovationsfähigkeit, Zugang zu Kultur, Bildung und Infrastruktur, eine demokratische Öffentlichkeit, dies alles können Faktoren sein für ein kreatives Labor, das neue Ideen für eine nachhaltige Zukunft unserer Gesellschaft hervorbringt. Und obwohl unstrittig ist, dass wir unser Leben und Arbeiten, unser wirtschaftliches Handeln und unser Konsumverhalten auf Nachhaltigkeit programmieren müssen, ziehen nur selten alle Akteure an einem Strang. Vielmehr werden noch immer von großen Teilen der Münchner Bevölkerung beispielsweise Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit, Klima- oder Umweltschutz mit Verzicht und Verlust an Lebensqualität verbunden. Dieser Auffassung bzw. diesen Ängsten wollen wir mit der Sendereihe entgegentreten. Wir haben schon einmal das Thema Bauen und Wohnen in einer Sendung behandelt. Im Fokus damals das drängende Thema Nachverdichtung und der Widerstand der BürgerInnen dagegen. Heute schauen wir darauf, wie die Stadt mit den ihr zur Verfügung stehenden Flächen umgeht. Inwieweit profitieren Stadtgesellschaft, Umwelt und Klima von den städtischen Planungen und dem städtischen Flächenmanagement? Oder profitieren sie nicht? Zunächst wollen wir wissen, wie geht's weiter mit der Münchner Großmarkthalle? Warum will die Stadt einem privaten Investor den Bau und auch den Betrieb der neuen Großmarkthalle überlassen? Warum gibt es kein Gesamtkonzept für das gesamte Areal? Wie soll die Stadt jetzt weiter vorgehen? Mehr dazu von der Stadtplanerin Ella von der Heide und von Florentine Schiemens von der Bürgerinitiative Großmarktareal mitgestalten. Außerdem: Das grüne Idyll Eckgarten muss zwar der Wohnbebauung weichen, das Areal hinter dem Lerchenauer See im Münchner Norden bekommt aber einen hohen Anteil an genossenschaftlichem Wohnungsbau. Wir hören den grünen Landtagsabgeordneten Christian Hirneis und Christian Stubka von der genossenschaftlichen Immobilienagentur GIMA. Dann heißt es, 450 Millionen Euro sind angesichts der Corona-Krise völlig überzogen und überteuert. Das sagt der Architekt Richard Forward zur geplanten Sanierung des Gasteigs. Und zum Schluss, Golfen für wenige oder Erholung für viele. Martin Hensel, stellvertretender Vorsitzender des Bund Naturschutz München, zur Diskussion um den Golfplatz in den Münchner Isarauen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Anfang des Jahres 2020 stellte das Umschlagzentrum Großmarkt München, kurz UGM, einen Entwurf für einen bis zu 68 Meter hohen Gebäudekomplex mit 2 Unter- und 3 Obergeschossen vor. Darin soll in Zukunft der gesamte Großmarktbetrieb, auch der Lieferverkehr, stattfinden. Auf den Dächern sollen Büros für ca. 2.000 bis 3.000 Beschäftigte entstehen. Mit den Mieteinnahmen aus der Bürovermietung will die Firma UGM, die in 3 Hallen auf dem Großmarktareal selbst Flächen vermietet, die Standmieten niedrig halten. Und dadurch, dass der Großmarktbetrieb auf mehreren Ebenen übereinander stattfinden soll, können vom derzeitigen 27 Hektar großen Großmarktareal bis zu 16 Hektar für andere Zwecke verwendet werden. Zum Beispiel für dringend benötigten Wohnraum. Circa 1500 neue Wohnungen sind in der Diskussion. So war das der Presse zu entnehmen. Wer sich bisher noch nicht den futuristischen und beeindruckenden Entwurf des Architekturbüros Henn angeschaut hat, sollte das übrigens unbedingt tun. Auffallend an ihm ist das viele Grün auf den Gebäuden. Sogar über ein Fußballfeld auf einem der Dächer wird diskutiert. Zudem soll es viele öffentliche Freiflächen geben. Klingt eigentlich alles prima, oder? Nicht ganz. Denn das Erste, was einem in den Sinn kommt, so toll der Entwurf auch ist, er passt nicht ins Viertel. Er ist überdimensioniert. Und dann kommen die ganz profanen Fragen. Zum Beispiel, wie entwickelt sich der Verkehr? Wie verändert sich das Viertel, wenn sich so viel neues Gewerbe ansiedelt, wenn Wohnungen dort gebaut werden? Und warum eigentlich will die Stadt einem privaten Investor den Bau und auch den Betrieb der neuen Großmarkthalle überlassen? Warum will die Stadt das nicht mehr selbst machen? Immerhin geht es um das nicht ganz unwichtige Thema Ernährung in Zeiten des Klimawandels. Und kann die Firma UGM dieses große Projekt überhaupt stemmen? Das fragen sich inzwischen einige Stadträte, nachdem bekannt wurde, dass der Eröffnungstermin der neuen Großmarkthalle im Jahr 2027 nicht mehr zu halten ist. Fragen über Fragen also, die sich auch die Bürgerinitiative Großmarktareal Mitgestalten stellt. Wir haben uns Mitte Dezember 2020 mit Florentine Schiemens von der Bürgerinitiative an der Großmarkthalle getroffen und sie zunächst nach ihrer Kritik am Entwurf des Architekturbüros Henn gefragt.
Du kennst ja vielleicht aus der Zeitung die Bilder von dem aktuell angedachten Investorenmodell von dem Büro Henn Architekten. Und wenn man das sieht, dann denkt man, ja, sind ja auch meistens die Bilder von der Seite aufgenommen, wo es so schön hoch geht und dann sind da so kleine Rasenflächen gestaltet und es gehen Menschen da drauf und dann kriegt man vielleicht einen ganz guten Eindruck. Wenn man sich das Ganze genauer anschaut und auch mal überlegt, was die Herausforderungen unserer Zeit sind, nämlich ganz aktuell im Jahr 2020, wir haben Klimawende, wir haben Mobilitätswende, wir haben Ernährungswende. Wir müssen dafür sorgen, dass wir friedlich zusammenleben können, dass wir mit unseren Ressourcen gut haushalten, dass wir auch eine Ökonomie hinbekommen, die dem Gemeinwohl dient und nicht unsere Ressourcen verschwendet. Dann muss ich in einem Satz zusammenfassen, das passt mit dem Konzept nicht zusammen. Was genau meine ich damit? Einmal, wenn hier ein großes Logistikzentrum wieder aufgebaut wird, über das auch die Stadt keine Kontrolle behalten kann, was unsere Versorgung betrifft, dann wird weiter gesteuert, dass die Lebensmittel von weit her kommen, mit LKWs angeliefert werden. Das heißt, auch der Güterverkehr ist wieder auf LKWs ausgelegt. Dabei gibt es ja einen Schienenanschluss, der ist zwar nicht aktiviert, aber warum wird nicht intensiv geprüft, was da tatsächlich machbar ist? Warum macht man nicht aktiv Gespräche mit der Deutschen Bahn, die auch mal Verantwortung dafür übernehmen muss? Auch der motorisierte Personenverkehr würde wieder enorm zunehmen. Es sollen ungefähr 3000 Büroplätze, hochpreisige, entstehen. Wir haben den Gasteig Interim, der in 2021 in Betrieb genommen werden soll. Da haben wir viele Tages- und Nachtgäste. Es sollen aktuell angedacht auf dem frei werdenden Areal Wohnungen für 3000 Menschen entstehen. Wenn man das mal hochrechnet, keine Partei hat ein Verkehrskonzept für so eine Menge an Menschen, die dazukommen. Und Fakt ist, so eine Menge kann auch gar nicht bewältigt werden. Mit Unterstützung der Umwelthilfe haben wir im ersten Halbjahr 2020 Messungen von Stickstoffdioxid an den Zubringerstraßen des Großmarktareals vorgenommen und haben festgestellt, dass schon jetzt die Werte viel zu hoch sind. Das ist eine enorme gesundheitliche Belastung für alle Menschen und ganz besonders wichtig ist für uns auch, dass die Kinder geschützt werden, die auf einer niedrigen Höhe da viel höheren Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind. Ein nächster Kritikpunkt ist, Klimaneutralität ist angedacht, aber der Hennentwurf zielt auf Bauweise mit Stahlbeton ab. Das ist, was das Klima betrifft, eine Katastrophe. Als Grünflächen propagiert der Entwurf, dass eine kleine Rasenfläche über das Gebäude gezogen werden soll. Aber das ist Grünfläche, die nicht verwurzelt ist, die nicht wirklich Raum für Artenvielfalt auch tatsächlich bietet. Und ein ganz riesengroßer Kritikpunkt, und das ist das, womit wir auch ganz aktiv gerade an die Stadtpolitik herangehen, ist der Punkt der Finanzierung. Aktuell ist angedacht, dass das UGM, das Umschlagszentrum Großmarkt München, eine Gegenfinanzierung mit hochpreisigen Büros auf dem Großmarktbetrieb umsetzen möchte. Wenn man es auf den Punkt bringen möchte, ist es eine Mogelpackung. Die Stadt sagt, sie kann es nicht finanzieren, aber der Investor kann es faktisch auch nicht finanzieren. Und aktuell in der Presse ist auch wieder zu lesen, dass da große Querelen gibt und dass der Investor weitere Investoren suchen muss, um das Ganze auf dem Papier in schwarze Zahlen zu bringen. Das heißt, wir fragen uns, liebe Stadt, wenn ihr das abgebt, das Areal, wie könnt ihr sicherstellen, dass das ein tragfähiges Konzept ist? Wir haben große Zweifel daran. Und wir haben auch große Zweifel, dass die durchschnittlichen Händler sich die Mietpreise tatsächlich leisten können. Wir haben das auch mal ausgerechnet, wir haben da Recherchen betrieben. Der letzte Kritikpunkt, den wir haben, ist das Thema Architektur. Ich bin keine Architektin, aber das Gebäude entspricht nicht dem menschlichen Maßstab. Das ist kein Gebäude, in dessen Gegenwart sich Menschen wohlfühlen. Und Menschen brauchen Geborgenheit. Das ist eine große Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben.
Es ist jetzt auch schon ein paar Mal durchgeklungen, die Kritik an der Stadt. Und zwar deswegen, weil die Stadt der Firma UGM überhaupt die Möglichkeit gibt, hier am Standort Großmarkthalle zu bauen. Und es ist auch durchgeklungen, dass die Bürgerinitiative das besser fände, wenn die Stadt selbst die neue Großmarkthalle baut, oder täusche ich mich da? Und wie schaut denn die Kritik aus an der Stadt?
Den einen Punkt hatte ich ja schon gesagt. Das ist natürlich sehr kritisch, dass die Kommune eine Aufgabe der Daseinsfürsorge, die so existenziell ist wie die Ernährung, die Versorgung der Menschen, abgibt an einen privaten Investor. Dahinter stecken hohe Risiken. Also das Ganze soll ja im Erbpachtsvertrag abgegeben werden an das Umschlagszentrum Großmarkt München, an die UGM. Und die Rechtfertigung, also sowas geht ja über 40 Jahre, so ein Erbpachtsvertrag. Das heißt, die Stadt sagt, naja, wir verschenken das jetzt nicht. Wir haben auch mit Politikern gesprochen und die haben argumentiert, wenn das Ganze jetzt tatsächlich finanziell nicht tragfähig ist und in die Hose geht, dann fällt das nach Vertrag zurück an die Stadt. Aber das ist einfach keine Argumentation in unseren Augen, weil es sind wahnsinnig hohe Risiken und das sind auch vertane Chancen. Warum macht man nicht gleich ein tragfähiges Konzept für die Versorgung der Menschen? Unklar ist auch, es gab in 2017 zuletzt einen Stadtratsbeschluss, nachdem zwar entschieden war, dass der Bau abgegeben werden soll an einen Investor. Das ist schon an sich ein Kritikpunkt, aber da hieß es noch, dass der Betrieb in städtischer Hand bleiben soll. Und es ist völlig unklar und nicht recherchierbar, was dazwischen passiert ist. Und wir haben auch keine Antworten, keine klaren von der Politik bekommen. Wieso bekommt denn jetzt ein privater Investor auch den Betrieb? Unsere Forderung ist, wir brauchen hier die beste Lösung für den Bauch von München, für den Süden Münchens. Und da bedarf es einen Wettbewerb nach klaren Kriterien. Und diese Kriterien müssen auch aufgestellt werden nach den Herausforderungen, nach den Aufgaben der Gegenwart. Das heißt, genau diese Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe. Es geht um die Lebensgrundlagen und die müssen mit allen Kräften erhalten und gesichert werden. Und die Kritik ist, dass im Moment läuft, dass man aus der Historie dieser Neugestaltung, die eigentlich in 2009 begann, wo der Stadtrat erstmals entschieden hatte, dass der Großmarkt eben in der Stadt bleiben soll als identitätsstiftender Ort. Und irgendwie ist man in so einem Frust gelandet durch dieses ewige Hin und Her. Jetzt macht man es selber, dann gibt es einen Wettbewerb, dann wird das wieder geknickt, weil es vielleicht zu teuer ist. Und dann geht das hin und her und jetzt sind alle so gefrustet, dass es irgendwie schnell, schnell gehen muss. Schnell, schnell funktioniert man nicht, was man aktuell sieht. Es war ja angedacht, dass in 2021 hier der Großmarktbetrieb geht. Und die Hoffnung der Politiker, der Stadträte war ja, dass es mit einer Investorenlösung schneller geht und billiger geht. Und Fakt ist, man sieht es jetzt. Es ist nicht so.
Es gab ja jetzt in den letzten Wochen doch einige Differenzen zwischen dem Investor, zwischen der Firma UGM und zwischen dem Stadtrat und auch zwischen dem Planungsreferat. Das heißt jetzt aber noch nicht, dass dieser ganze Prozess jetzt schon auf Eis gelegt ist, wie ihr vielleicht hoffen würdet, dass das jetzt so passieren würde. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge? Die Bürgerinitiative will eine neue Herangehensweise, einen neuen Wettbewerb. Es muss alles nochmal diskutiert werden auf dem Tisch. Ist da vielleicht der Zug nicht schon abgefahren dafür?
Also das gibt einen Satz von Peter Drucker, das war ein US-Ökonom österreichischer Herkunft, das ist eigentlich der Management-Pionier und das war ein ganz großer Freigeist. Und dieser Satz heißt, wir können die Zukunft nicht vorhersehen, aber wir können sie gestalten. Und als Zivilbevölkerung sehen wir uns aktuell als Korrektiv für ein System, das sehr träge ist und nicht in der Lage im Moment die besten Lösungen zu finden. Und wir sehen es an der Corona-Pandemie, die sich ausgebreitet hat. Und das wird vielleicht nicht die letzte sein. Und die uns auch zeigt, wie wenig resilient alle unsere Systeme sind. Also eben auch zum Beispiel die Ernährung, die Mobilität und unsere Lebensweise. Dass wir nicht wissen, was passieren wird. Wir können uns nicht verlassen auf das, was wir aufgebaut haben. Uns ist sehr bewusst als Bürgerinitiative, dass wir nicht alles in der Hand haben. Und wir gehen auch sehr umsichtig und weitsichtig mit unseren Aktivitäten vor. Aber für uns ist nicht klar, dass dieser Entwurf jetzt so gebaut wird. Warum auch?
Vielleicht nochmal ganz konkret. Wie müsste denn jetzt die Stadt herangehen und sagen, so wird das jetzt gemacht? Alles muss nochmal auf den Tisch, alles muss nochmal diskutiert werden. Was wären denn da so die Schritte? Was hat sich da die Bürgerinitiative überlegt? Wie müsste sowas ablaufen, idealtypisch?
Aus Gesprächen, die wir bereits mit der Politik hatten, hat sich unser Eindruck verstärkt, dass es bei der Planung überhaupt keine Gesamtübersicht, überhaupt kein Gesamtkonzept gibt. Im Moment wird nur agiert aus dieser frustrierenden Historie und dass es ein lästiges Thema ist und es soll abgegeben werden. Das heißt, was ganz wichtig wäre, das ist ja für jeden erfolgreichen Planungsprozess, für jedes Ziel, das man anstrebt, wichtig, dass man sich eine Gesamtübersicht schafft. Das heißt, eigentlich müssten Akteure aus allen Bereichen, aus der Politik, aus der Verwaltung, sei es ein Investor, der vielleicht Interesse hat, aber natürlich auch aus der Zivilbevölkerung und Experten aus allen Bereichen, die jetzt da auch zu gestalten sind, müssten an einen Tisch kommen. Es müsste sich erstmal ein Gesamtüberblick verschafft werden, der im Moment nicht vorhanden ist. Es müsste eine wohlwollende Grundhaltung aller Beteiligten aufgebaut werden, aus der dann ein Dialog entstehen kann. Und da sind ja verschiedene Rubriken, verschiedene Themen, die verschiedenen Wenden, die ich gerade angesprochen habe, die großen Herausforderungen unserer Zeit. Und die müssen nebeneinander diskutiert werden. Und am Ende müssen die verschiedenen Themen ausgelotet werden und es muss die beste Lösung für die Gestaltung dieses Areals gefunden werden.
Soweit Florentine Schiemens von der Bürgerinitiative Großmarktareal mitgestalten. Mit dabei beim Treffen mit Florentine Schiemens vor der Großmarkthalle war auch die Stadtplanerin Ella von der Heide. Von ihr wollten wir wissen, ob sie überhaupt noch Hoffnung hat, dass die Großmarkthalle in anderer Form gebaut wird. Immerhin beschloss im Jahr 2019 der Kommunalausschuss des Stadtrats einstimmig, dass die Stadt den Neubau der Großmarkthalle nicht mehr selbst verfolgen wird. Stattdessen solle mit der Firma UGM über einen Erbpachtvertrag verhandelt werden, mit dem Ziel, dass das Unternehmen Bau und Betrieb der Großmarkthalle übernimmt. Und darauf läuft es ja bisher trotz aller Probleme immer noch hinaus. Oder Ella von der Heide, geht da noch was in die eine oder andere Richtung?
Gehen tut meiner Meinung nach immer was. Machtverhältnisse können sich andauernd ändern, Diskurse können sich verändern. Corona hat jetzt gerade alles nochmal auf den Kopf gestellt. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, also entschieden wurde das im alten Stadtrat, also 19, dann kamen die Kommunalwahlen, in denen von zum Beispiel München muss handeln, richtig viel Druck aufgebaut wurde. Die Mehrheitsverhältnisse haben sich verschoben. Die neuen regierenden Parteien haben einen wunderbaren Koalitionsvertrag ausgehandelt, den es im Internet zum Lesen gibt, den ich wirklich jedem nur empfehlen kann zu lesen, in dem wirklich tolle Sachen drinnen stehen, die die Großmarkthalle wirklich betreffen. Also da steht klipp und klar drinnen, wir brauchen die Ernährungswende, und die haben dann da auch sich so Dinge überlegt, welche Institutionen man erschaffen muss, zum Beispiel ein House of Food. Aber der Grundtenor, der drinnen steht, ist, wir brauchen ein anderes Ernährungssystem für unsere Stadt. Und ja, hallo? Die Großmarkthalle ist ja einer der Knotenpunkte, an denen Ernährungswende gestaltet werden könnte. Und von diesem Hintergrund her sagen wir, jetzt bitte denkt nochmal drüber nach, ob eure alten Entscheidungen wirklich dem entsprechen, was ihr jetzt da dann umsetzen wollt. Leider wird es dann nochmal ein bisschen dauern, nochmal drüber zu reden. Aber es dauert ja im Moment sowieso so lange, weil das Baurecht erst geschaffen werden muss. Also diesen Moment der Reflexion sollten wir uns als Stadtgesellschaft dann nochmal nehmen. Aber die große Voraussetzung für diese Reflexion wäre eine Transparenz. Also wir haben jetzt in den letzten Monaten dazu recherchiert und es ist unglaublich, dass wir nicht richtig an Informationen kommen. Genau, Transparenz wäre jetzt mal die große Grundvoraussetzung, um dann einen Beteiligungsprozess auf welchen Ebenen auch immer ansetzen zu können. Also ich denke mir das immer in zwei Phasen. Wir machen jetzt Phase 1, da wird der Großmarkt wirklich neu gebaut. Das wird schon mal die nächsten 10 Jahre dauern. Da gibt es auch schon Potenzial für eine Bürgerbeteiligung, weil so ein Riesengebäude mit verschiedenen Nutzungen muss sich auch ins Viertel einpassen. Wir haben den Gasteig Interim, wurde ja schon ohne Beteiligungsprozess da reingebaut. Ist schon ein riesiges Projekt. Jetzt kommt das nächste Riesenprojekt. Wie soll so ein wirklich tolles Viertel, funktionierendes Viertel, in dem es noch relativ wenig Gentrifizierung gibt, das muss das auch auffangen. Und das fängt man am besten dann auf, wenn man erstmal abfragt, was gibt's denn da für Bedürfnisse? Wie seht denn ihr das? Und das macht sich nicht an der reinen Größe des Gebäudes fest. Also die 68 Meter sind viel, aber gut, in New York leben sie mit sowas auch gut. Warum sollen wir das hier nicht schaffen? Die Frage ist eher, wie sehen denn die Nutzungen, wie sieht die Architektur dann wirklich im Detail aus? Wo öffnet sich das zur Stadt hin? Aber es ist ganz stark auch eine Identitätsfrage. Wie freuen sich die Sendlingerinnen drauf? Wie werden sie dieses Gebäude benutzen? Und das kriegt man nur dann hin, wenn wir einen Beteiligungsprozess anfangen. Und zwar am besten morgen. Und da braucht man nicht viel Geld. Ne? Und das war jetzt Phase 1. Und die Phase 2 ist dann die Weiterentwicklung dieser 14 Hektar für wahrscheinlich Wohnen. Wohnen brauchen wir in München, aber die Frage ist, in welcher Dichte? Und die Frage ist auch, wer soll da bauen und wie soll da gebaut werden? Und dann gibt es so tolle Beispiele weltweit, wo einfach kollektiv, also als Genossenschaften gebaut wird, Baugenossenschaften. Also ich hätte da Ideen ohne Ende. Und auch da ist wieder die Frage, wer soll da reinziehen? Wie schaffen wir da eine Struktur, dass das zu dem alten Sendling passt? Weil das ist eine historisch wirklich interessante Situation, dass da der Stadtplan, der große Stadtplan aus dem 19. Jahrhundert für München, der hatte dort eigentlich ein Zentrum vorgesehen, was dann durch den Großmarkt und den wachsenden Großmarkt eigentlich niemals fertig gebaut worden ist. Wir haben jetzt eine Chance, dieses Zentrum neu zu bauen. Wie spannend ist denn das? Diese Chance sollte sich München überhaupt nicht entgehen lassen.
Die Stadtplanerin Ella von der Heide hat noch Hoffnung, dass mit dem Entwurf des Architekturbüros Henn noch nicht das letzte Wort für den Neubau der Großmarkthalle gesprochen ist. Das sieht Florentine Schiemens von der Bürgerinitiative Großmarktareal Mitgestalten genauso. Für sie ist es ein Ärgernis, dass die Stadt einem privaten Investor den Bau und auch den Betrieb der neuen Großmarkthalle einfach überlassen will. Was aber zudem fehlt, ist ein Gesamtkonzept, sowohl für das gesamte Großmarktareal, aber auch für die Umgebung. Was ist mit dem Gasteig Interim, das gleich um die Ecke gebaut wird? Was mit dem Gotzinger Platz neben der Großmarkthalle oder mit dem Viehhofgelände, wo das neue Volkstheater entsteht? Das alles scheint bei den Planungen bisher keine große Rolle zu spielen. Das kritisiert auch Florentine Schiemens.
Unsere Kritik geht direkt über in unseren Wunsch. Wir brauchen ein Gesamtkonzept, wo man auch gerne den ganzen Süden Münchens betrachtet. Und da geht es nicht darum, wie Ella auch schon sagte, ist das Gebäude jetzt 68 Meter hoch oder 90 Meter hoch, sondern es geht darum, dass wir überlegen, was brauchen wir, für welche Herausforderungen müssen wir Lösungen finden und das einfach mal zusammenzutragen, parallel zu diskutieren, welche Themen da sind und das übereinzubringen. Und da ist ganz klar, dass es auch hier um verschiedene Aspekte geht. Einmal hatte auch ja Ella schon erwähnt, dass in der Geschichte war das ja ein Architekt und Stadtplaner, der Theodor Fischer, der damals diesen Gotziger Platz eben gestaltet hat und da auch was entworfen hat, was dann nie stattgefunden hat, weil da einfach ein Zentrum der Lebensmittelversorgung platziert wurde. Und im Moment ist das ja auch total versiegeltes Areal. Wir stehen jetzt in der Nähe von der alten Utting. Und leider können wir jetzt wegen der Pandemie nicht drauf, aber wenn wir das könnten und ganz oben stehen würden und jetzt in diese untergehenden Sonne über das Areal gucken würden, dann würde man sehr, sehr gut diesen Cut sehen, hinten das Leben, die Häuser, diese ähnliche Bedachung und den Gotzinger Platz mit den wunderschönen Kirchtürmen, mit der alten Schule. Und plötzlich ist es wirklich ein radikaler Cut und das fängt eine ganze Betonfläche mit einem, ja, man kann schon sagen, natürlich gewachsenen Sammelsurium, wenig rechte Winkel. Also es ist schon ein spannendes Areal. Aber natürlich stellt sich die Frage, muss man jetzt wieder denken, das ist ein Loch und das befüllen wir jetzt? Und da sagen wir nein. Man muss schon denken, wie kann ich das Ganze verbinden? Und das wünschen wir uns auch als Bürgerinnen. Wie kann ich den Westen, das Wohnviertel verbinden mit dem, was auf dem Areal neu gestaltet wird und dann auch nach Osten hin zu Isar, zum größten Erholungsraum, der ja wichtig für die Menschen ist. Und das soll aber auch nicht nur architektonisch gedacht werden oder stadtplanerisch. Ella ist ja Stadtplanerin, ich bin keine. Ich habe mich total erstaunt, als ich gelernt habe, dass Stadtplanung gar nicht einbezieht, wie läuft ein Ernährungssystem oder wie läuft Verkehr oder sowas. Also das ist ja relativ bescheuklappt gedacht sozusagen, dieses System. Und deswegen sagen wir, nicht nur architektonisch muss das angebunden werden und gemeinsam gedacht und geplant werden, sondern auch, was das soziale und auch das ökologische Zusammenleben betrifft. Vorstellbar wären da zum Beispiel ein Quartier der kurzen Wege. Da gibt es ganz viele Beispiele, schon nicht nur in der Bundesrepublik, sondern international. Ein super Beispiel, das übrigens auch im Koalitionsvertrag im aktuellen von Bündnis 90 Die Grüne und SPD erwähnt wird, ist das Vorbild der Superblocks in Barcelona. Das beinhaltet Themen wie zum Beispiel die Superlösung für die Mobilitätswende, für die Klimawende. Es beinhaltet Lösungen für Sozial- und Umweltgerechtigkeit, also für alle Menschen gleiche Bedingungen zu schaffen und auch für die nachhaltige Gesundheit. Ein ganz wichtiger Faktor, der in Barcelona auch ausschlaggebend für diese Gestaltung war. Dass Menschen in der Stadt auch wieder den Raum einnehmen können und dieses Paradigma des Menschen, der auch nur mit Auto zusammengedacht werden kann, irgendwie abgelöst wird. Was wäre noch vorstellbar? Wir haben schon gesagt, der Bauch von München, die Ernährungswende, Da soll die Stadt auf jeden Fall überlegen, das Ziel ist ja Re-Regionalisierung und den Bioanteil erhöhen, also eben eine regionale Kette aufbauen, keine Lebensmittelverschwendung, was übrigens auch ein aktuell, finde ich, sehr kritisches Thema auf dem Großmarktareal ist, was ich ungern jetzt einem privaten Investor überlassen würde. Ja, und ein Punkt ist natürlich auch noch die Finanzierung. Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich noch, um auf eine Gemeinwohlorientierung hinzusteuern und nicht auf ein Konzept, das vielleicht temporär wenigen Menschen einen Nutzen und Geld verschafft? Denn es geht ja bei der UGM durchaus um Gewinnorientierung und ganz vielen anderen Leuten eigentlich schlechte Lebensbedingungen schafft. Ja, die Bürgerinitiative will einen Leuchtturm, so wie es Heinen-Architekten auch propagiert hat, aber nicht eben einen, der unsere Lebensgrundlagen gezielt zerstört und wenigen dient, sondern einen fürs Gemeinwohl.
Soweit Florentine Schiemens von der Bürgerinitiative Großmarktareal mitgestalten. Wie es mit der Großmarkthalle weitergehen soll, bleibt spannend. Die Frage, ob die Stadt wirklich einem privaten Investor den Bau und auch den Betrieb der neuen Großmarkthalle einfach überlässt, muss vom aktuellen Stadtrat schon nochmal diskutiert werden.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Wir haben vorher schon den Interims-Gasteig in Sendling kurz angesprochen und kommen jetzt zur Sanierung des Gasteigs in Haidhausen. 6,5% weniger Mittel aus dem Etat des Münchner Kulturreferats oder umgerechnet jeweils mehr als 15 Millionen Euro Kürzung. Das droht wegen der Corona-Krise der Münchner Kultur in diesem Jahr. Es geht also von ca. 251 auf ca. 235 Millionen runter. Klingt ja erstmal nicht so schlimm, ist es aber, weil die meisten Kosten Fixkosten sind. So war in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, dass der künstlerische Etat eines Theaters rund 10% des Gesamtetats ausmache. Der Rest seien Fixkosten wie Gehälter, Heizung, Miete etc. Und man könne dieses Bild ohne weiteres auf die Museen und andere kulturelle Institutionen übertragen. Was die Kürzung im Etat des Kulturreferats also bedeuten könnte, das kann man sich dann selbst ausrechnen oder besser vorstellen. Was also tun? An anderer Stelle sparen. Zum Beispiel an der sogenannten Generalsanierung des Gasteigs, die 450 Millionen Euro kosten soll. KritikerInnen sagen, 150 Millionen für wirklich notwendige Maßnahmen würden locker reichen. Mit den eingesparten 300 Millionen könnte man der Kultur bzw. den Kulturschaffenden oder anderen in Not geratenen Menschen in München unter die Arme greifen. Ähnlich sieht das der Architekt Richard Forward. Von ihm wollten wir Anfang Dezember 2020 als erstes wissen, wie die sogenannte Generalsanierung des Gasteigs aussehen soll und was er daran kritisiert.
Das Aussehen ist abhängig von der neuen Planung, die sich aus einer neuen Kostenberechnung entwickelt. Leider bis jetzt sind seit der Architektenwettbewerbsentscheidung keine genaueren Pläne veröffentlicht worden. Nur schöne, nicht stimmende, sehr unrealistische Renderings, neudeutsch für Präsentationsbilder, sind zu sehen. Was wir erfahren haben, durch eine dem Bezirksausschuss 5 vorgetragene Video Simulation ist einen sehr massiven, abgeschlossenen Palast, der bestimmt die Südwest, die Stadtseite des Gasteigs überwältigen würde. Wie jetzt, dass der Gasteig offen von allen Seiten 24 Stunden immer durchgängig ist, fällt weg. Wer als Besucher vom Norden kommt, müsste nach der neuen Planung um den ganzen Palast gehen, um den Eingang zu finden. Jetzt ist es durchlässig. Die größten, ältesten Bäume sollen verschwinden, obwohl auch der Bezirksausschuss 5 einstimmig dagegen ist. Die Innenräume sind eng. Das Grundstück und die Baumassen sind voll, übervoll, ausgenutzt. Das geplante Gebäude wirkt durch spiegelndes Glas, nicht transparent, nicht einladend. Die Glasfassade bietet keinen Sonnenschutz. Die Räume dahinten müssten energieverschwendend künstlich gekühlt werden. Kein Vogelschutz, kein Grünschutz, viel Abbruch, viele Emissionen. Von wegen 36 Kastanien, von wegen München klimaneutral. Die Sanierungskosten sind asozial unverantwortlich. Solch einen Umbau ist auch überflüssig. Die Stadt und die Steuerzahler können dies nicht leisten. Besonders jetzt in einer unberechenbaren Pandemiekrise, die eine Rettung unserer Gesellschaft verlangt.
Jetzt kommt ja noch dazu, der Interimsbau in Sendling mit 150 Millionen für Baukosten und Betriebskosten für die anderen Interimsstandorte. Auch das ist ja ein richtiger dicker Brocken und nach Sendling wird ja nur die Philharmonie vorübergehend ausgelagert. Was passiert denn eigentlich danach? Also der Plan ist ja, nach 5 Jahren ist die Generalsanierung am Gasteig beendet. Was passiert denn mit dem Bau danach in Sendling?
Jetzt überlegen Investoren, Kommunalreferat, Verantwortliche im Planungsreferat, ob die Interimslösung doch nach 4 Jahren oder 5 Benutzung nicht abgebrochen werden soll. Ja, ein Wunder. Der Stahlbetonbau des Konzerthallengebäudes steht im Rohbau. Es wäre schändlich, ein Interimskulturzentrum, Gasteig 2 heißt es jetzt, nicht zu erhalten und sinnvoll zu benutzen. Also mehr Grund, das benachbarte Schlachthofviertel mit Wohn- und Mischnutzungen im Interesse der Mehrheit der wenig verdienenden Menschen zu sanieren. Jedoch, wie Gasteig in den 70er Jahren geplant, um das Viertel für gut Verdienenden schmackhaft zu machen, so stand es offiziell damals in der Präsentation, so darf das Interim in Schlachthofviertel nicht missbraucht werden.
Bei den veranschlagten 450 Millionen für die Sanierung des Gasteigs und bei den 150 Millionen für die Interimslösung in Sendling wird es ja nicht bleiben. Man kennt es ja von öffentlichen Bauvorhaben. Die werden dann Jahr für Jahr teurer. Die Summen werden nach oben gehen. Jetzt bin ich kein Experte, aber das wage ich jetzt zu prophezeien. Wie will denn die Stadt die Sanierung finanzieren?
Über Investorenmodell, bei dem die Landeshauptstadt einen Investor mit der Sanierung beauftragt und über 60 Jahren die Raten abzahlt. Das ist Zitat Original CSU. Bis jetzt hat keine Stadtratspartei diese Aussage widersprochen. Offensichtlich ist auch Grün-Rot von diesen Investoren überzeugt, aber abhängig. Dadurch spart die Stadt kein Geld, sondern verschiebt das Finanzierungsproblem 60 Jahre in die Zukunft. In der Zeit kommen die unberechenbaren Mehrkosten wie immer und die Kompromisse zwischen Kommerz und Kultur werden wir dann einsehen müssen, befürchte ich. Spätere Generationen zahlen dafür.
Wenn Sie jetzt der Chefarchitekt wären und verantwortlich für die Generalsanierung des Gasteigs, wie viel Geld würden Sie denn veranschlagen für eine Sanierung und für was würden Sie denn die Gelder überhaupt verwenden, um den Gasteig zu sanieren?
Also bei 500 Millionen oder 450 Millionen könnte man sehr viel sparen. Aber ich möchte nicht dieselben Fehler begehen, die eine voreilige Entscheidung des Stadtrats verursachen würde. Erst wenn man weiß, was für eine bescheidene Sanierung notwendig ist, könnte man eine Kostenschätzung wagen. Wenn Gasteig eine Sanierung bräuchte, dann im Interesse einer wirklich wirtschaftlicheren und umweltfreundlicheren, nachhaltigen Verbesserung des vorhandenen Baus. Besonders im Bereich der Betriebskosten und Gebäudetechnik. Jedoch bei der Generalsanierung ist sogar eine sinnvolle Benutzung von Solaranlagen in den Kosten nicht berechnet. Vertreter der Gasteig GmbH beim Bezirksausschuss 5 vor Sondersitzung am 28.09.2020. Eine verrostete Sprinkleranlage, das wird immer angegeben, warum die dann alles sanieren müssen, nach und nach zu sanieren, ohne Unterbrechung des ganzen Betriebs, ohne Abbruch des Gebäudes bis zum Rohbau, ist möglich. Das Ganze bis zum Rohbau abzubrechen, wäre sinnlos, wie so viele Sachen dann. Wären Sprinkleranlagen und Fluchtwege mangelhaft, müsste sofort der Gasteig gesperrt werden.
Was würde denn bei Ihnen eine Sanierung, so Pi mal Daumen, kosten? Würde es mit deutlich weniger gehen? Und wie deutlich wäre das dann, der Betrag? Was schätzen Sie?
Wie gesagt, ich will nicht auf diese Schätzungen eingehen. Zuerst muss man sehen, was tatsächlich möglich ist. Aber ich würde sagen, das könnte auf unter 100 Millionen runterkommen. Da ist nicht viel zu tun dort.
Dann noch eine letzte Frage. Sie haben es ja gesagt, jetzt sind 450 Millionen für die Generalsanierung des Gasteigs angesagt. Dazu kommen die 150 Millionen für das Interimsquartier in Sendling. Das sind circa 600 Millionen Euro, die da vorgesehen sind. Das ist eine gewaltige Summe. Das ist eine gewaltige Summe, gerade in Zeiten einer Pandemie. Jetzt könnte man ja sich denken, dass da viele Bürgerinnen und Bürger dagegen aufbegehren, protestieren, Widerstand leisten. Das findet aber nicht statt. Warum ist das so?
Also wie es so oft ist, ist viel Widerstand da. Und wenn man hört, wie die Leute dazu stehen, sind die überwiegende Mehrheit, aber ich habe keine offizielle Statistik, dagegen. Aber die wagen es nicht zu sagen oder sind zu wenig informiert, um sachlich darüber zu reden.
Soweit der Architekt Richard Forward. Am 16. Dezember 2020 hat übrigens der Stadtrat die Sanierung in Höhe von 450 Millionen Euro beschlossen. Sie wirkt wie aus der Zeit gefallen, die Eckgartensiedlung hinter dem Lerchenauer See im Münchner Norden. Sie stammt aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als aus dem Krieg heimkehrende Soldaten, Arbeiter und Bauern Land pachteten und kleine Häuser bauten. Manche davon stehen bis heute. Das versteckte grüne Idyll, das einen eher an ein Dorf auf dem Land erinnert, nicht einmal alle Straßen sind geteert, kennen die wenigsten MünchnerInnen. Die KleingärtnerInnen und BewohnerInnen der etwa 20 kleinen Häuser hatten hier Jahrzehnte ihre Ruhe. Solange, bis das 21 Hektar große Areal an Investoren verkauft wurde. Nun soll aus dem Eckgarten eine dicht bebaute Wohnsiedlung mit bis zu 2000 Wohnungen werden. Im Juli 2019 hat der Stadtrat mit den Stimmen von SPD und CSU grünes Licht für die weitere Planung der Neubausiedlung gegeben. Gegen den Beschluss der Stadt stemmten sich damals die KleingärtnerInnen und BewohnerInnen, der Bezirksausschuss Feldmoching-Hasenbergl und die Umweltschutzorganisationen Landesbund für Vogelschutz und Bund Naturschutz in München. Wir baten den grünen Landtagsabgeordneten Christian Hirneis, Vorsitzender des Bund Naturschutz in München, in einem Interview Anfang des Jahres 2020 den Eckgarten zu beschreiben.
Also die Eckgartensiedlung ist für mich ein aus naturschützerischer Sicht und auch aus klimatischer Sicht für diese Stadt sensationelles Kleinod. Wenn man da reingeht, findet man Natur und Tierarten, die man sonst in München nirgends mehr findet. Es ist wirklich, man fühlt sich in eine andere Zeit zurückversetzt. Es ist unheimlich wichtig für den Artenschutz, es ist wichtig für das Klima in der Stadt, gerade zu Zeiten des Klimawandels. Aus meiner Sicht muss das unbedingt erhalten werden. Die Stadt München braucht solche Flächen. Es ist eine Frischluftschneise, es ist ein Grünzug, es ist ein Zentrum der Biotopvernetzung im Münchner Norden und das soll jetzt alles zugebaut werden.
Jetzt ist natürlich das Hauptargument für die Bebauung und die natürlich gerne und oft verwendet wird, die Stadt braucht Wohnraum. Was entgegnen Sie darauf?
Das ist natürlich ein riesengroßes Thema. Wir brauchen Wohnraum. Wir haben allerdings in München, ich nehme mal das Beispiel Euro-Industriepark, sehr viele versiegelte Flächen, bereits versiegelte Flächen, wo ich keine Biotope und keine Naturausstattung mehr habe und keine Frischluftschneisen, die wir zuerst verwenden könnten. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter. Deswegen nimmt man erstmal die schönen Freiflächen. Und wir müssen insgesamt schauen, dass das Wachstum, wie wir mit dem Wachstum in dieser Stadt oder dieser Stadt in Zukunft umgehen. Da gibt es auch Lösungen, die natürlich nicht auf München beschränkt sind, sondern sich auf Bayern, Deutschland, vielleicht die gesamte EU beziehen. Weil wenn München so weiter wächst, werden wir in 20, 30 Jahren überhaupt keine Grünflächen mehr haben. und weiter wie jetzt im Augenblick jedes Jahr Tausende von Bäumen in der Stadt verlieren. Und das kann nicht die Zukunft dieser Stadt sein.
Ist vielleicht auch diese Wohnraumfrage auch der Grund, dass der Widerstand gegen die Bebauungspläne nicht so groß ist? Könnte ich natürlich so ein bisschen despektierlich sagen. Liegt es vielleicht daran, dass auf dem Münchner Norden noch immer etwas abschätzig geschaut wird von den hippen Großstadtmünchnern?
Also der Münchner Norden ist tatsächlich so ein bisschen das Baugebiet und das setzt man alles hin, was man sonst in der Stadt nicht gerne hat. Aber Wohnungen sind ja jetzt nichts Negatives grundsätzlich, überhaupt nicht. Wir brauchen tatsächlich auch günstigen, bezahlbaren Wohnraum. Wichtiger wäre es allerdings, dafür zu sorgen, dass die Mieten nicht weiter steigen, bevor ich dauernd neuen Wohnraum baue, weil ich dann vielleicht einen positiven Effekt habe, wenn ich Wohnungen habe, aber ich zerstöre diese Stadt dauerhaft, indem ich die ganzen Grünflächen bebaue. Jetzt gerade in Zeiten des Klimawandels, sagt übrigens auch die Stadtbaurätin Merck, in Zeiten des Klimawandels bräuchten wir mehr Grünflächen statt weniger. Was wir machen, ist, wir haben eine wachsende Bevölkerung in der Stadt und immer weniger Grünflächen für die Menschen. Das funktioniert nicht. Das wird negative Folgen haben. Dass der Widerstand im Norden nicht so groß ist, also sehe ich anders. Ich sehe, dass sich in der gesamten Stadtgesellschaft mittlerweile überall Widerstand regt gegen die Betonierung dieser Stadt.
Soweit der grüne Landtagsabgeordnete Christian Hirneis, Vorsitzender des Bund Naturschutz in München. Aber der Kampf der BewohnerInnen des Bezirksausschusses Feldmoching-Hasenbergl und der Umweltverbände um den Eckgarten ist wohl verloren. Was also wird dort gebaut werden? Bis zu 2000 Wohnungen für etwa 5000 BewohnerInnen könnten es werden. So viel ist damit klar. Das grüne Idyll ist futsch. Jetzt stellt sich die Frage, wie nachhaltig wird dort gebaut werden? Das Bürostudio Wessendorf und Atelier Leudel, Landschaftsarchitekten, beide aus Berlin, haben im Sommer 2020 den städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerb zur Entwicklung der Eckgartensiedlung gewonnen. Ziel des Wettbewerbs war es die Entwicklung eines nachhaltigen Quartiers der kurzen Wege, ein Modellquartier für genossenschaftlichen Wohnungsbau, Klimaschutz, Mobilität und Energie zu schaffen. Dazu haben sich die Bauherren, die Büschel Unternehmensgruppe und CA Immo gemeinsam mit der genossenschaftlichen Immobilienagentur GIMA verpflichtet. Positiv wurde es von den Jurorinnen gesehen, dass versucht wurde, möglichst viel Baumbestand zu erhalten. So stand es in der Süddeutschen. Wer jemals in der Eckgartensiedlung gestanden hat und sich jetzt das Modell des Siegerentwurfs anschaut, kratzt sich am Kopf. Der Kahlschlag am Grün ist gigantisch. Aber wie soll es auch anders sein bei bis zu 2000 Wohnungen? Aber immerhin, das Quartier soll genossenschaftlichen Modellcharakter für München haben. So sollen bis zu 50% der Wohnungen in der Eckgartensiedlung von Genossenschaften errichtet werden. Das ist gut und soll auch noch nicht oft vorgekommen sein bei privaten Bauherren. Aber der Anteil der Genossenschaften könnte doch auch höher sein, oder? Wie wär's mit 100%? Sei es drum. Christian Stupka von der genossenschaftlichen Immobilienagentur GIMA ist jedenfalls mit dem Siegerentwurf sehr zufrieden und zeigt das bei der Präsentation des Siegerentwurfs am 22. Juli 2020 anhand einiger Aspekte.
Das eine sagt, wenn wir ein urbanes Quartier schaffen, dann brauchen wir öffentliche Räume, wo nicht nur Wohnen stattfindet. Unsere Kritik an bisherigen Wohngebieten, muss man schon fast sagen, ist ja, dass sie tagsüber eher verwaist sind, also nichts passiert. Und wir sagen, wir brauchen urbane Gebiete der Zukunft und deshalb brauche ich öffentliche Räume, wo auch Nicht-Wohnnutzung funktionieren. Klammer auf, wir werden ganz interessante Aspekte kriegen im Nachgang von Corona, wenn die Leute viel Heimarbeit machen, die wollen das nicht an ihrem Küchentisch machen, die brauchen Büroräume angelagert an diese öffentlichen Räume, Klammer zu, aber auch andere Aspekte und dazu brauche ich eine Schwungmasse und das fand ich einfach toll, dass die Sieger haben einfach ignoriert die Vorgabe, da soll ein zentraler Park entstehen mit einem Hektar und haben gesagt, nee, wir machen so kleinteilige öffentliche Räume, wo wir gut anderes als Nichtwohnnutzung anlagern können. Und das zweite Thema ist jetzt schon oft drüber gesprochen worden, Mobilität. Also es wird gar kein autofreies Quartier. Es wird einen Stellplatzschlüssel, was weiß ich, von 06 oder 07 geben im ganzen Mix zwischen Eigentum und genossenschaftlichem Wohnen. Wir wollen ja nicht das Auto verdammen. Wir wollen ein möglichst autofreies Quartier haben. Und in dem Siegerentwurf gelingt es, dass kein einziges Auto im Quartier aufgeräumt wird, in den Tiefgaragen drunter, sondern dass alles abgefangen wird an den Quartierseingängen. Und das ermöglicht was ganz Tolles, dass nämlich die Wegebeziehung im Quartier, wo natürlich die Müllabfuhr fahren muss, wo natürlich Menschen mit körperlichen Einschränkungen mit ihrem Auto reinfahren müssen, wo man zum B- und Entladen bei Umzug und so weiter und so fort,
dann wie kommen denn dann die Leute da 300 Meter entfernt, dann, wenn die Family abends nach Hause kommt? Und da sage ich ja, dann fährt halt auf diesen Straßen, die dann als Shared Space ausgebildet werden können, auch mit variablen Nutzungsmöglichkeiten. Man kann das ganze Quartier zur verkehrsberuhigten Zone machen. Dann fährt dann da die autonome Bimmelbahn. Die wird es doch in 7 Jahren geben, wenn die Leute da einziehen. Und es ist on demand und die bringen die Leute dann ständig von, also nach Bedarf von diesen Wohnhäusern, dann zu diesen Quartiersgaragen. Also damit Sie mal einen Eindruck kriegen, also so 3, 4 Aspekte. Die hohe Aufenthaltsqualität, damit habe ich auch die Chance, dass Nachbarschaft ins Quartier kommt. Und ein ergänzender Aspekt noch, weil wir gerade auch anstreben, die Einbeziehung der Nachbarschaft in die weitere Planung. Die Genossenschaften haben ja von vornherein gesagt, 15% aller Wohnungen, die die Genossenschaften bauen, reservieren wir für Menschen aus der Nachbarschaft. Das heißt also, jetzt nehmen wir 2 Beispiele. Im unmittelbaren Umfeld wohnt eine Familie und jetzt da gibt es eine neue Familiengründung daraus und die sagen, wir brauchen Wohnraum und wollen aber dann für zukünftige Oma und Opa wollen wir eine unmittelbare Nachbarschaft haben. Und deshalb sagen wir, wer solche Bedarfe hat, kriegt das exklusiv angeboten von den Genossenschaften. Zweites großes Thema, sie haben im Umfeld relativ viel Einfamilienhäuser. Jetzt wissen alle, das wird schwierig für manche im Alter mit einem selbstbestimmten Wohnen, nicht barrierefrei. Und da sagen wir auch, da gibt es Angebote, dass man sich dann verändern kann in ein paar hundert Meter weiter in dieses Quartier und dort seine neue Heimat findet und seine neue Identität. Letzter Aspekt. Wir finden diesen Entwurf ausgesprochen demokratisch und zwar im Hinblick darauf, wir werden ja ein Quartier haben, wo alle Einkommensschichten wohnen werden. Wir werden von unteren Einkommensschichten mit EOF-Wohnungen bis zu Leuten, die sich richtig auch teure Wohnungen leisten können. Also sozusagen, es wird der Mix der Stadtgesellschaft, auch durch die SoBon, wird ja abgebildet in solchen Quartieren. Und wir wollen nicht, dass man einem Haus von außen ansieht, wer da drin wohnt. Und dieser, wenn Sie sich den Entwurf anschauen, der ist so demokratisch in dieser Hinsicht, weil er das ermöglicht, dass alle Schichten gleich, also sozusagen gleichwertig, sage ich mal, und mit gleichwertigen Wohnverhältnissen nebeneinander. Und das war uns ganz, ganz wichtig.
Soweit Christian Stupka von der genossenschaftlichen Immobilienagentur GIMA zur geplanten Neubebauung des Eckgartens hinter dem Lerchenauer See im Münchner Norden.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wir kommen zu unserem letzten Thema. Viele dürften es gar nicht wissen, aber mitten in den Münchner Isarauen zwischen Floßlände und Hinterbrühler See gibt es einen 9-Loch-Golfplatz. Ein wunderbarer Standort ohne Zweifel. Jetzt aber ist eine öffentliche Diskussion entflammt, ob die Stadt München den Pachtvertrag, der Ende 2024 ausläuft, erneut verlängern soll. Sollte stattdessen städtischer Naturraum, immerhin ca. 14 Hektar, nicht besser allen MünchnerInnen zur Verfügung gestellt werden, anstatt nur den Mitgliedern eines Golfclubs? Eine Antwort auf diese Frage wollten wir Anfang Dezember von Martin Hänsel, stellvertretender Vorsitzender des Bund Naturschutz München, wissen. Also Martin Hänsel, soll die Stadt den Pachtvertrag mit dem Münchner Golfclub verlängern?
Nun, aus Sicht des Bund Naturschutz muss man hier ganz klar sagen, nein, die Flächen sind in unseren Augen viel zu wertvoll, viel zu wichtig für die Münchner Bevölkerung. Die müssen unbedingt der Allgemeinheit zurückgegeben werden.
Vorgeprescht bei dieser Diskussion oder Debatte, die da jetzt entbrannt ist, ist Klaus Bäumler vom Münchner Forum, der als erstes die Debatte um die Verlängerung des Pachtvertrags eröffnet hat. Rechtlich begründet er das mit einem wasserrechtlichen Bescheid aus dem Jahr 1907, also das ist schon ein bisschen zurück. Der belege nämlich, dass das städtische Gelände, sein Zitat, für die Allgemeinheit offen zu halten sei. Hat der Bund Naturschutz das Dokument eingesehen? Und ich habe ja mitbekommen, ihr habt auch eine Anfrage an die Regierung von Oberbayern gestellt.
Das Problem ist, dass wir diesen Vertrag nicht einsehen konnten, dass die ganzen Unterlagen auch nach Aussagen der Stadt unvollständig seien. Also das Referat für Gesundheit und Umwelt, das Kommunalreferat, sagen, sie hätten nicht alle Unterlagen. Aber wir haben an die Regierung von Oberbayern geschrieben und nach den dort vorliegenden Unterlagen sagt die Regierung, grundsätzlich sei es wohl so, auch wenn sie die Regierung sich hier viele Hintertürchen offen lässt. Also hier wird auch sich darauf bezogen, dass zu wenig bekannt sei, dass der komplette Bescheid nicht vorläge. Aber entscheidend ist, trotz dieser ganzen weichen Formulierungen und dieser offenen Hintertürchen, dass die Regierung in ihrem Antwortschreiben betont, dass der Grundgedanke des damaligen Vertrages war, dass die Stadt, falls Bedarf ist, die Flächen von dem Golfclub wieder zurückfordern kann und sie der Allgemeinheit geben könne. Und das ist für uns der entscheidende Aspekt und wir sagen, es ist jetzt soweit. Wir sind so viele Menschen mehr geworden inzwischen, dass wir dieses Mehr an Freiflächen unbedingt brauchen für die Bevölkerung.
Jetzt war es ja so, was man in der Presse entnehmen konnte, dass ja eigentlich das Kommunalreferat da schon eigentlich vollendete Tatsachen am liebsten geschaffen hätte und einfach den Pachtvertrag bis 2030, glaube ich, wieder verlängern wollte, ohne große Diskussion. Also es ist wirklich das Verdienst von Herrn Bäumler, das jetzt auf die Agenda gesetzt zu haben. Und jetzt gab es auch im Bezirksausschuss 19, da hängen eine ganze Menge Stadtteile dran, nämlich Thalkirchen, Obersendling, Forstenried, Fürstenried und Solln. Die haben sich ganz knapp gegen eine automatische Verlängerung des Pachtvertrags ausgesprochen. Was heißt das nun? Gut, es wird nicht automatisch verlängert. Wo wird denn das jetzt diskutiert? Der Bezirksausschuss entscheidet darüber ja nicht. Wer tut das denn?
Nun, die Entscheidung muss im Stadtrat fällen. Wir fordern, dass also hier nicht das Kommunalreferat als zuständiges Referat für Flächen auf gewissermaßen auf dem kleinen Dienstweg über so eine bedeutsame Fläche für die Allgemeinheit entscheidet, sondern hier muss die Versammlung der Politiker, der Stadtrat muss die Entscheidung treffen und auch die Verantwortung treffen. Hier geht es um eine Richtungsentscheidung. Also wollen wir wirklich in der aktuellen Zeit noch eine Fläche von 14 Hektar, das ist eine riesig große Fläche, wollen wir die für das Vergnügen einiger weniger reservieren und der Allgemeinheit entziehen oder ist nicht inzwischen doch die Zeit gekommen, die Flächen der Allgemeinheit wieder zurückzugeben? Und es ist wirklich das große Verdienst vom Herrn Bäumler, diesen Missstand ja überhaupt ans Tageslicht gebracht zu haben. Denn man darf nicht vergessen, wir haben hier einen Zustand seit über 70 Jahren, hätte diese Fläche der Allgemeinheit schon zurückgegeben werden sollen. Und bisher wurden diese Pachtverträge einfach immer stillschweigend verlängert. Und dass wir jetzt das erste Mal öffentlich groß drüber diskutieren, wie gesagt, es ist ein Riesenverdienst. Und der Bund Naturschutz ist hier auch sehr dankbar, dass der Herr Bäumler das aufgegriffen hat.
Jetzt ist es ja auch so, der Golfclub, der da jetzt betroffen wäre von einer Nichtverlängerung des Pachtvertrags, hat noch eine fast dreimal so große Anlage in Straßlach. Also es bedeutet jetzt nicht das Aus für den Club, das muss man einfach dazu sagen. Allerdings, was mich so, du hast es jetzt auch kurz erwähnt, was mich so ein bisschen irritiert hat an der Diskussion oder an den Kritikerinnen und Kritikern, die sagen immer, Golfen für wenige oder Erholung für viele. Wenn jetzt aber der Bund Naturschutz sagt, das ist so eine wertvolle Naturlandschaft, ist es ja vielleicht gar nicht so gut, dass sich auf dieser wertvollen Naturlandschaft so ganz viele erholen sollen. Oder was schwebt euch denn da vor mit diesen 14 Hektar? Das ist schon eine riesen Fläche, 14 Hektar. Was soll da entstehen, wenn der Golfclub verschwunden ist?
Nun, man muss sagen, der Golfplatz ist ja jetzt kein Naturareal. Das ist kein Biotop, das sind keine riesigen Blühflächen, sondern wenn man sich beispielsweise in einem Luftbild die Flächen einfach mal ansieht und vergleicht, wie sattgrün selbst im Herbst hier die Flächen, die Wiesenflächen herleuchten, dann ist das ein sehr starkes Indiz dafür, dass hier intensiv gedüngt wird. Das hat also mit Artenreichtum, mit Biodiversität nicht viel zu tun. Unsere Vorstellung ist, dass also A, so wie es im Vertrag auch vorgesehen war, die Flächen der Allgemeinheit wieder geöffnet und zur Verfügung gestellt werden. Das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel ist tatsächlich eine ökologische Verbesserung, also kein Düngen mehr, eine Aufwertung der Wiesenflächen für mehr Artenreichtum, für mehr Biodiversität. Wir haben das ja in anderen Parkanlagen auch, solche Bestrebungen, mehr Blühwiesen anzulegen. Das sehen wir hier genauso, die Notwendigkeit. Und letztendlich ist es natürlich so, dass die Stadt dann schon in der Pflicht ist, hier wertvolle Bereiche auch zu schützen. Da gibt es Hangquellbereiche, die sehr wertvoll sind. Aber man kann solche Aufgaben nicht jetzt an den Golfclub delegieren. Das ist ursächliche Aufgabe der Stadt München, der unteren Naturschutzbehörde. Die sind dafür zuständig, die müssen sich darum kümmern. Und wir sind der festen Überzeugung, dass die Allgemeinheit und die Natur von einer Öffnung profitieren. Wir sehen, wie groß der Bedarf in der Bevölkerung ist, nach Möglichkeiten spazieren zu gehen, sich ja in der freien Natur oder im Grünen zu erholen. Und wir sehen, dass es also durchaus auch gelingen kann, wenn die Stadt von Anfang an hier auch klare Regeln aufsetzt und dahinterher ist aufklärt die Bevölkerung, dass hier es zu einem Miteinander, zwischen Mensch und Natur kommen kann. Also da sehen wir durchaus die Möglichkeiten. Wir sind da nicht pessimistisch, sondern wir sind sehr optimistisch, dass, wenn die Flächen der Allgemeinheit zurückgegeben werden, beide profitieren, Natur und der Mensch.
Das heißt jetzt angenommen, also Baumbestand, Blühwiesen und Wege zum Spazierengehen. So ganz so wie Flauchergegend, Hinterbrühler Seegegend auch ausschauen.
Über die endgültige Gestalt haben wir uns natürlich noch keine Gedanken gemacht, weil man verteilt das Fell des Bären nicht, bevor man ihn erlegt hat. Aber im Grundsatz ist es natürlich so, das ist ein Auwaldartiger Bereich natürlicherweise. Und in die Richtung sollte sich das von der Naturausstattung wieder hinentwickeln, sollte hinentwickelt werden. Und dann natürlich entsprechende Wege noch. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass hier vielleicht der eine oder andere bestehende Weg auch verlegt oder aufgegeben wird. Und das wird dann sicher ein Konzept, was alle zufriedenstellt.
Wie schaut denn jetzt der Zeitplan aus? In der Presse konnte ich lesen, dass der Golfclub natürlich auch eine Sicherheit braucht. Darf er dort weiter seine Anlage betreiben oder nicht? Das ist ein berechtigtes Interesse, weil er möchte investieren. Ich weiß jetzt noch gar nicht mehr genau, wo da investiert werden soll. Aber es muss eigentlich jetzt schnell passieren, ganz klar. Was weiß man da von der Stadt, wie schnell das jetzt geht?
Nun, wir warten auf eine Antwort der Stadt. Wir haben ja den Oberbürgermeister angeschrieben und auch hier nochmal unsere Unterstützung für diese Initiative aus dem Münchner Forum für die Zurückgabe der Flächen an die Allgemeinheit dargelegt und um Antwort gebeten. Da ist bisher nur eine relativ inhaltsleere Zwischenantwort gekommen. Also sie kümmern sich im Augenblick darum, aber wir sagen, der Pachtvertrag muss zum jetzigen festgelegten Ende auch tatsächlich enden. 2024 muss Schluss sein. Je eher man hier Nägel mit Köpfen macht und das auch gegenüber dem Golfclub kommuniziert, desto fairer in unseren Augen und desto eher kann man hier auch seitens der Stadt sich auf den Weg machen und ein solides Konzept entwickeln. Das soll hier nicht mit heißer Nadel gestrickt werden, aber von heute auf morgen geht da gar nichts. Ein großer Erfolg ist aber natürlich schon, dass durch die Initiative jetzt überhaupt drüber diskutiert wird. Wir haben die große Befürchtung, dass ohne dieses Einspreizen aus dem Münchner Forum und vom Bund Naturschutz hier schon hinter den Kulissen der Vertrag gewissermaßen unterschriftsreif ausgehandelt worden wäre. Das heißt, diesen Zwischenerfolg haben wir auf alle Fälle, können wir uns jetzt gemeinsam mit dem Münchner Forum schon zugute schreiben, dass überhaupt erstmals drüber diskutiert wird, ob der Golfplatz nun dort bleiben soll oder ob nicht doch die Flächen besser und sinnvoller der Allgemeinheit wieder zurückgegeben werden. Denn man darf ja nicht vergessen, seit 70 Jahren haben wir hier einen Zustand, der eigentlich der ursprünglichen Vertragsidee zuwiderläuft. Seit 70 Jahren hätten eigentlich die Flächen schon der Allgemeinheit zurückgegeben werden müssen. Dass der Golfclub so lange diese Flächen nutzen konnte, ist aus deren Sicht natürlich in Ordnung und war für sie gut, aber wir sagen, es reicht jetzt auch.
Noch eine kleine Nachfrage. Es war auch in der Diskussion, dass man den Golfclub einfach verkleinert, die Anlage dort verkleinert, statt 9 Loch nur noch 6 Loch. Ein Kompromiss, mit dem ihr leben könntet, wo dann vielleicht auch absehbar ist, Stück für Stück geht's dann, wird's dann kleiner oder wird dann beim nächsten Mal dann ganz geschlossen?
Also wir sehen nicht, dass wir in Zukunft weniger Bedarf an Grünflächen haben für die Bevölkerung und die wachsende Bevölkerung in dieser Stadt. Deswegen sagen wir, nein, wir müssen jetzt einfach mal zu seinem Wort, zu dem Vertrag stehen, das Pachtverhältnis mit dem Golfclub beenden und der Allgemeinheit diese 14 Hektar Freifläche, die für die Allgemeinheit gedacht sind, auch zurückgeben. Es ist ein Unding, dass das Kommunalreferat bisher immer die Auffassung vertreten hat, dass noch nicht der Zeitpunkt gekommen wäre, die Flächen der Allgemeinheit zurückzugeben. Wir fragen uns, wie dicht muss München denn noch werden, dass dann aus Sicht des Kommunalreferates hier so hoher Bedarf ist, dass die Flächen dann der Bevölkerung zurückgegeben werden. In unseren Augen als Bund Naturschutz sagen wir haben ein gravierendes Defizit an allgemeinen öffentlichen Grünflächen, an Möglichkeiten zur Erholung und an Rückzugsorten für die Natur. Der Zeitpunkt ist jetzt da. Jetzt braucht die Bevölkerung, jetzt braucht die Natur die Flächen des Golfplatzes in Thalkirchen in Hinterbrühl.
Soweit Martin Hensel, stellvertretender Vorsitzender des Bund Naturschutz München. Wenn Sie sich selbst ein Bild machen wollen, schauen Sie sich den Golfplatz zwischen Floßlände und Hinterbrühler See mal an.
Die Clubgaststätte ist auch für Gäste frei zugänglich, konnte man den Medien entnehmen. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.